mega cool.
Yo, turn off the radio.
Rote Welle.
Ja, wir freuen uns, heute wieder mit euch zusammen die Rote Welle in Angriff zu nehmen. Es ist der 3. November und es gibt auch einiges, was sich auf der Welt tut, denn es gibt einiges, worüber man diskutieren muss und es gibt auch einiges, wo mobilisiert und organisiert wird. Wir versuchen mal einen Überblick zu geben und versuchen dann aber auch noch verschiedene Audios abzuspielen und die Mobilisierungsdaten durchzugeben. Das werden wir ebenfalls machen und wir haben auch einen Gast im Studio. Also ihr seht, es ist ein breit gefächertes Angebot, das wir für euch vorbereitet haben. Ja, jetzt machen wir noch ein Stück Musik und dann beginnen wir. Nicht, was wir jetzt machen. Ja, also, wir kommen jetzt zum ersten großen Beitrag und wir werden euch etwas abspielen, eine Lageeinschätzung zu Kurdistan. Ihr wisst ja, dass sich da relativ viel getan hat. Nicht nur der 10. Jahrestag der Kobane-Befreiung und Revolutionsbeginn, sondern auch ganz viel bezüglich dem Krieg und dann die ganzen taktischen Manöver, die jetzt von Seiten des türkischen Staates ausgehen, des faschistischen Staates ausgehen, was das ausgelöst hat, was man dahinter auch lesen kann und so weiter und so fort. Und dazu haben wir einen jungen Genossen gebeten, uns eine generelle Lageeinschätzung zu machen, die interessant ist, weil er verschiedene Projekte, die eigentlich in der Region selber angeplant sind, wo die Türkei keine Rolle spielt, bis jetzt auf jeden Fall und so weiter und so fort. Also wo wir auch die Situation und die Rolle der Türkei in der aktuellen Phase, die Stärke des Krieges von unserer Seite her und so weiter beleuchten, um ein bisschen zu verstehen, was dieses taktische Manöver von Seiten der türkischen Faschisten soll. Das gibt uns mal eine Einsicht in was wir oder wie wir auch mitdenken können, um zu verstehen, besser zu verstehen, dass man auf der einen Seite abwarten muss, was die nächsten Entwicklungen sind und gleichzeitig aber schon sich gewisse Fragen so stellen kann, dass man auch strategisch, taktisch mitdenken kann und nicht nur von hier, von der Weite aus sagen, aha, das finde ich aber schlimm, wenn die jetzt plötzlich sagen, der Öcalan könnte im Parlament reden. Das ist im ersten Moment vielleicht eine Reflexhaltung, aber dahinter steht natürlich nicht einfach, ja, wir wollen, dass der Öcalan jetzt ins türkische Parlament geht und ein Mitglied dieses Parlaments wird, sondern da steht ganz sehr viel mehr dahinter. Und das ist sehr interessant, dass man lernt auch, wie man solche Prozesse versucht zu verstehen. Das versuchen wir natürlich, weil wir glauben, dass die Weltpolitik und vor allem die Kriegspolitik zwischen der Revolution und der Konterrevolution, also den Faschisten und den befreienden Kräften, wo immer sie sich auch befinden, nicht so einfach ist. Die Widerspruchsfronten, die Widerspruchslage innerhalb der Kriege selber verschieben sich, verschärfen sich und die richtige, korrekte Leseart dieser Widerspruchsfronten ist nicht ganz einfach, weil die Widerspruchsfronten noch zu bereichert werden durch ganz viele Elemente innerimperialistischen Kriege, ökonomische Projekte in der geostrategischen Region und so weiter und so fort, die man mit einbeziehen muss, wenn man diese Dialektik zwischen diesen verschiedenen Kriegsparteien anguckt. Hat jede der Seiten eigentlich eine sehr komplexe und vielgestalterische Seite, die man mit einbeziehen muss. Und das ist eine Frage der Dialektik, die man lernen muss. Und das heißt, wir können verstehen, wir haben auch eine Meinung oder wir sind uns an einer Meinung bilden. Wir wissen aber ganz genau, auf welcher Seite wir stehen und für was wir stehen und für was wir kämpfen. Und für was wir auch internationalistische Schehids haben, das wissen wir. Und trotzdem gibt es historische Phasen, historische Etappen, wo man erkennen muss, ist das eine grundsätzliche Veränderung, weil der Krieg von unserer Seite her eben ein Gleichgewicht errungen hat. Der türkische Faschismus in verschiedenen Schwierigkeiten geraten ist, die mit der Bewegung und dem Krieg, den man gegen den türkischen Faschismus führt, nichts zu tun haben und so weiter und so fort. Also, wir versuchen mal einen Abriss zu geben, damit wir sehen, was für Faktoren spielen dabei eine Rolle, weil diese Geschichte, die ist garantiert noch nicht zu Ende. Und darum ist es wichtig, dass wir lernen, wie man diese Bewegungen, diese Manöver taktischer Natur, Spezialkrieg geprägt, lesen muss, um nicht gleich in Nein oder Ja, Schwarz oder Weiß zu verfallen, was wir hier in der Metropole mangels auch Erfahrung mit einem direkten Krieg natürlich haben. Wir sind verführt dazu, schnell zu antworten, schnell das über die Emotion auch und so weiter, das subjektive Verständnis und so weiter, das macht man nicht oder das macht man, hinwegzukommen. Und das ist eine wichtige Sache. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Sache, das zu lernen, auch für die komplexen Prozesse, die hier stattfinden und mit der Verschärfung der Rechten, mit der Verschärfung der Kriegslage, der Krisenlage hier auch in Europa und der Militarisierung von der Rechten, von den staatlichen Seiten her, müssen wir lernen, nochmals anders politisch uns zu bilden, damit wir in der Lage sind, eben nicht nur die eine Demo auf der Straße zu sehen, sondern die großen gesellschaftlichen Konflikte und die großen antagonistischen Felder, die sich auftun, auch in der jetzigen Zeit, um dann auch zu wissen, wann treten wir dem aus einer Bruchposition auch nochmals anders gegenüber, wann rüsten wir auch nochmals anders uns auf, um Teil in dieser Konfliktsituation zu sein, in dieser Krisen- und Kriegssituation, die auch in Europa bereits einige Felder aufgetan hat, auch ein Player darin zu sein, auch zu wissen, was tut sich und was ist notwendig in der Vorbereitung darauf, eben sich nicht zerquetschen zu lassen oder ganz an den Rand spielen zu lassen. Was ist notwendig? Und darum haben wir gedacht, ist dieser längere Beitrag eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie man diese Situation versucht zu lesen, und die spielen wir euch jetzt ab.
Auch in den vergangenen Wochen und Monaten hat der türkische Staat seine Angriffe in allen Teilen Kurdistans mit unverminderter Härte weiter fortgesetzt. Insbesondere in den Bergregionen Südkurdistans im türkisch-irakischen Grenzgebiet, wo die türkische Armee seit Anfang dieses Sommers eine Offensive begonnen hat, haben auch in den letzten Wochen heftige Gefechte zwischen der Guerilla und der türkischen Besatzungsarmee stattgefunden. Anfang dieses Sommers hat die türkische Armee mit Hunderten von Fahrzeugen, Tausenden von Soldaten und mit massiver Unterstützung der türkischen Luftwaffe und einem Trommelfeuer der türkischen Artillerie eine neue Offensive in die Gebiete Südkurdistans gestartet. Das Ziel des türkischen Faschismus ist es, eine Sicherheitszone, wie sie es selbst nennen, von über 35 Kilometern entlang der türkisch-irakischen Grenze zu errichten und in dieser sogenannten Pufferzone ein dauerhaftes Besatzungsregime zu etablieren. Wir wissen genau auch aus den Beispielen der letzten Jahre, aus den türkischen Invasionen in Nord- und Ostsyrien, sei es die Invasion im Jahr 2016, der Angriff auf Afrin im Jahr 2018 oder der Überfall auf die Städte Serekani und Girisbi im Jahr 2019, dass wenn die Vertreter des türkischen Regimes von Sicherheitszone und Pufferzone oder Ähnlichem sprechen, es ihnen bei weitem nicht um die Sicherung der türkischen Grenze geht, sondern vielmehr darum geht, langfristig die Gebiete entlang der Grenze zu besetzen und letzten Endes ihrem eigenen Staatsgebiet mit einzuverleiben. Auf die gleiche Art und Weise versucht der türkische Staat seit Beginn dieses Sommers verstärkt auch in Südkurdistan Fuß zu fassen. In den Städten und den Dörfern der Region sieht man immer wieder türkische Patrouillen. In vielen Straßen, auf vielen Straßen, an vielen Wegkreuzungen wurden türkische Checkpoints errichtet und der türkische Staat versucht, das Gebiet unter seine Kontrolle zu bringen. Doch während Erdogan und sein Verteidigungsminister Anfang diesen Sommer noch verkündet haben, dass die Operationen gegen die Guerilla der kurdischen Freiheitsbewegung bald erfolgreich beendet sein würden und dass noch diesen Sommer der entscheidende Sieg der türkischen Armee zu erwarten sei, sehen wir, wenn wir jetzt einen Blick auf die Situation werfen, mittlerweile Anfang November, dass dies überhaupt nicht der Realität entspricht. Die Ziele, die sich die türkische Armee selbst gesteckt hat, die gesamten Gebiete entlang der Grenze unter ihre Kontrolle zu bringen, die Guerilla zu zerschlagen, sind in keinster Art und Weise erreicht worden. Dem türkischen Staat ist es nicht gelungen, in den Gebieten Südkurdistans etwas zu errichten, das wir als territoriale Kontrolle bezeichnen könnten. Sie haben zwar Checkpoints errichtet, sie sind auf den Straßen präsent und haben auch einzelne Hügel unter ihre Kontrolle gebracht, doch dennoch befinden sich Einheiten der Volksverteidigungskräfte und Einheiten der Freien Frauen, wie die Frauenguerilla genannt wird, weiterhin in den Gebieten und greifen tagtäglich die türkischen Besatzungstruppen in der Region an. Auch in den letzten Wochen und Monaten musste die türkische Armee vor allem in den Bergen in Südkurdistan weitere herbe Verluste einstecken. Sie haben nicht nur materiell, sondern auch personell immer wieder empfindliche Verluste in den letzten Wochen erlitten. Während die Auseinandersetzungen in Südkurdistan mit unverminderter Härte weitergehen, gibt es nun seit einigen Wochen in der türkischen Öffentlichkeit eine Debatte über mögliche Friedensgespräche mit der Arbeiterpartei Kurdistans bzw. der kurdischen Freiheitsbewegung. Hintergrund sind Äußerungen seitens Regierungsvertretern, faschistischer Führer wie Devlet Bahçeli, dem Führer und dem Vorsitzenden der Partei der nationalistischen Bewegung, aber auch von Seiten Erdogan, die in Richtung einer Lösung der kurdischen Frage zu deuten scheinen. Devlet Bahçeli, der Faschistenführer und der Vorsitzende der Partei der nationalistischen Bewegung, der Regierungspartei und dem Koalitionspartner von Erdogans AKP, hat sogar am 22. Oktober, am Dienstag, dem 22. Oktober, öffentlich gefordert, Abdullah Öcalan, der seit mehr als 25 Jahren in Isolationshaft inhaftierte Führer und Vorsitzende der Arbeiterpartei Kurdistan, solle im türkischen Parlament sprechen und sogar das Ende des bewaffneten Kampfes und die Auflösung der Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK, verkünden. Der Chef des türkischen Regimes, also Erdogan selbst, hatte auch in den Tagen davor und danach immer wieder davon gesprochen, wie wichtig es sei, in den, ja, in den turbulenten Zeiten, in denen sich auch der Mittlere Osten befindet, vor allem vor dem Hintergrund der regionalen Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran, vielleicht einer möglichen Eskalation der Konflikte, dafür zu sorgen, dass man im Land Stabilität hat, dass man Frieden im Land hat, und hat den Vorstoß Bahçelis unterstützt mit dem Hinweis darauf, dass es ein historisches Fenster gäbe, was alle Seiten des Konfliktes nutzen müssten. Seitdem gibt es immer wieder Äußerungen von Bahçeli und Erdogan, den beiden faschistischen Führern der beiden türkischen Regierungsparteien, bei denen man ja tatsächlich sehr verdutzt zurückbleiben kann und sich die Frage stellt, was erzählen sie dort? Wie kann es sein, dass Erdogan oder Bahçeli Menschen, die beide seit Jahrzehnten nur letzten Endes daran gearbeitet haben, den türkischen Faschismus in seiner heutigen Form zu errichten, die besonders durch ihre Feindschaft gegenüber dem kurdischen Volk ausgezeichnet gewesen sind, derartige Aussagen treffen können. Erdogan sprach zuletzt, der Chef des Regimes selbst, Erdogan, ging vor wenigen Tagen anlässlich seiner Rede zum 101. Jahrestag der Gründung der Republik Türkei sogar so weit, davon zu sprechen, dass die türkische Republik nicht eine Republik einer Ethnie oder einer Konfession sei, sondern gleichsam die Republik aller Menschen, die im Land leben würden. Der Türken, der Kurden, der Tscherkessen, der Griechen, der Aleviten, Sunniten und so weiter und so fort. Natürlich verwundern diese Worte und machen einen misstrauisch, wenn sie aus dem Munde eines Diktators kommen, der seit 9 Jahren einen Vernichtungskrieg gegen das kurdische Volk im eigenen Land, aber auch in den Nachbarländern führt. Es wirft die Frage auf, was es tatsächlich auf sich hat mit dem scheinbaren Lösungswillen, dem scheinbaren Sinneswandel seitens der türkischen Führung. Wenn Bahçeli und Erdogan derartige Aussagen treffen, was bedeutet das? Ist es ihre individuelle Meinung oder bedeutet es tatsächlich, dass der türkische Staat dazu bereit ist, über eine Lösung der kurdischen Frage zu diskutieren und darüber nachzudenken? Es ist völlig offensichtlich, dass der türkische Faschismus heute in seiner vielleicht tiefsten historischen Krise steckt. Und der scheinbare Sinneswandel der türkischen Führung und ihre angeblich oder vorgegebene Bereitschaft zu einer Lösung sind Ausdruck der Tatsache, dass sich das Regime heute tatsächlich nicht mehr anders zu helfen weiß. Es ist nicht die gute Absicht des türkischen Regimes, die sie dazu drängen, nun derartige Aussagen zu treffen. Nach über 9 Jahren des Krieges und vor allem, wie zu Eingangs schon beschrieben, der jüngsten immer noch laufenden Besatzungsoffensive in Südkurdistan und auch trotz der finanziellen, der politischen, der militärischen Hilfe, die der türkische Faschismus von Seiten der NATO-Staaten seit jeher erhalten hat, ist heute klar, dass der türkische Faschismus es nicht geschafft hat, den Widerstand der Guerilla zu brechen. Er ist mit seiner Mission, seinem selbstgesteckten Ziel gescheitert. Heute steht die Guerilla nicht nur weiterhin in allen Bergen in Südkurdistan und auch in Nordkurdistan, sondern auch hat sie neue Fähigkeiten entwickelt. Im letzten Jahr mit dem Abschuss von über 17 hochmodernen türkischen Drohnen, die mit Luftabwehrraketen vom Himmel geholt worden sind. Damit, dass die Guerilla nun selbst auch aus der Luft gegen türkische Stützpunkte vorgeht, mit Kamikaze-Drohnen gegen türkische Stützpunkte angreift. Und auch die erfolgreichen Operationen der Guerilla im Winter diesen Jahres, die der türkischen Armee sehr, sehr empfindliche Verluste zugefügt haben, haben gezeigt, dass es anders ist, als die türkische Propaganda es vielleicht wahrhaben möchte, dass es der türkischen Armee nicht gelungen ist, die Guerilla zu zerschlagen, sondern ganz im Gegenteil, dass heute auf dem Schlachtfeld eine Art Gleichgewicht hergestellt worden ist. Es ist die Guerilla, die in diesen Auseinandersetzungen die Initiative in der Hand hält. Aber auch innenpolitisch sitzt das Regime nicht mehr so fest im Sattel, wie es einmal der Fall gewesen ist. Die Niederlagen der AKP-MAP-Koalition bei den diesjährigen Kommunalwahlen in Nordkurdistan und vor allem auch besonders der erfolgreiche Widerstand, den die Menschen gegen die Zwangsverwaltung in den Regionen geleistet haben, gegen den politischen Putsch in Van, wo das türkische Regime nach den Wahlen Ende März diesen Jahres versucht hat, den Willen der Bevölkerung zu brechen und anstelle des gewählten Bürgermeisters einen Zwangsverwalter einzusetzen. Dieser zivile Widerstand, der dazu geführt hat, dass das Regime letzten Endes klein beigeben musste und sich dem Willen der Bevölkerung beugen müsste. All das zeigt, dass der türkische Faschismus nicht mehr in derselben Position der Stärke ist, wie er es einmal gewesen ist. In der Eskalation des Dritten Weltkriegs im Mittleren Osten und vor allem der laufenden Neuordnung in der Region sieht es danach aus, dass der türkische Faschismus nicht wie vorher eine zentrale Rolle spielen wird, sondern tatsächlich auch weiter an den Spielfeldrand gedrängt werden wird. Vor allem das geopolitische Megaprojekt, das letztes Jahr im September 2023 auf dem G20-Gipfel verkündet worden ist, der sogenannte IMEC, der India Middle East Europe Economic Corridor, eine Handelsstraße, eine Kette von verschiedenen Handelswegen, welche in Zukunft die Produktionsstätten Asiens, die Fabriken in Asien, vor allem in Indien, über den Golf von Persien, Saudi-Arabien, nach Israel, in das Mittelmeer, nach Zypern und nach Griechenland mit den europäischen Märkten verbinden wird, bedeutet eine enorme Schwächung für die Türkei, denn es ist ein Handelsweg, der geschaffen werden soll, der nicht nur den Handel von Ost nach West um 30-40% verkürzen wird, wie Ursula von der Leyen es angekündigt hat, sondern vor allem eben auch eine Umgehung der Türkei bedeutet. Der Ost-West-Handel findet nicht mehr über die Türkei statt, über das Territorium unter Kontrolle der Türkei statt, sondern umgeht die Türkei über das Mittelmeer und wird damit langfristig das geopolitische Gewicht der Türkei entscheidend vermindern. Aber auch in der Region im Allgemeinen, vor allem vor dem Hintergrund einer möglichen Eskalation zwischen dem Iran und Israel, hat die Türkei heute große Sorgen und große Angst, in die Konflikte hineingezogen zu werden und in den Konflikten zerrieben zu werden. Wenn wir einen Blick in die türkischen Nachrichten werfen, dann können wir das sehr, sehr klar erkennen. Dort wird mittlerweile jeden Tag darüber diskutiert, was passieren könnte, sollte der Krieg weitere Kreise ziehen, was vielleicht auch mit der Türkei passieren könnte. Und es zeigt sich ganz klar, dass der türkische Faschismus Panik hat und nicht weiter weiß, wie er aus dieser Situation hinauskommen kann. Auch die ökonomische Krise natürlich, die die Türkei seit Jahren in ihrem Griff hält, die Inflation, die immer höher treibt, jetzt bei über 70% schon liegt, das alles sind Faktoren, die eben ganz klar zeigen, dass der türkische Faschismus in einer Sackgasse steht und mit seiner bisherigen Politik nicht mehr weiter kann. Erdogan selbst macht daraus letzten Endes keinen Hehl. Er lässt eigentlich keinen Zweifel daran, wenn er davon spricht, dass dann in diesen Zeiten, in denen die Auseinandersetzungen in der Region weiter an Fahrt aufnehmen, man zuallererst an der Heimatfront sozusagen für Ordnung sorgen muss und deswegen für Entspannung sorgen muss. Aber beide, Bahçeli und Erdogan, haben bisher sehr, sehr klar gemacht in ihren Stellungnahmen, dass das nicht bedeutet, dass sie bereit sind, mit der kurdischen Freiheitsbewegung zu verhandeln. Ganz im Gegenteil. Bahçeli fordert von der kurdischen Freiheitsbewegung offen die Kapitulation im Parlament. Erdogan hat bei seiner letzten Rede ganz klar davon gesprochen, dass die, wie er sagt, Terrorbarone der PKK in Kandil für ihn keine Ansprechpartner sein können, sondern er nur das kurdische Volk anspricht. Eine tatsächliche Lösungsabsicht auf Seiten des türkischen Faschismus ist trotz dieser Rhetorik bisher nicht zu erkennen. Zwar wurde Ömer Öcalan, dem Neffen und Öcalans und dem Abgeordneten der DEM-Partei, am 23. Oktober ein erster Besuch auf der Gefängnisinsel Imrali gewährt und es gab eine Möglichkeit, zum allerersten Mal nach 43 Monaten der Totalisolation, nach 43 Monaten ohne ein Lebenszeichen, eine Nachricht von Abdullah Öcalan zu erhalten. Doch dies bedeutet keineswegs, dass man sich schon jetzt auf dem Weg zu einem neuen Lösungsprozess oder neuen Friedensverhandlungen befinden würde, wie das 2013 und 2015 der Fall gewesen ist. Öcalan selbst hat in seiner Stellungnahme von der Insel Imrali, die er über den Abgeordneten mit der Öffentlichkeit geteilt hat, sehr klar gemacht, die Isolation dauert weiter an. Das bedeutet nicht, dass die Isolation aufgehoben worden ist. Er hat gesagt, die Isolation dauert weiter an. Und er hat gesagt, wenn die Bedingungen dafür bereit sind, dann kann ich diesen Konflikt von der Ebene der Gewalt, des Krieges auf eine politische und rechtliche Ebene ziehen. Das bedeutet aber, dass die Bedingungen dafür geschaffen werden müssen. Von Seiten der legalen Politik in der Türkei, der DEM-Partei beispielsweise, wurde in den letzten Wochen immer wieder klar und deutlich gefordert, wenn es Verhandlungen geben soll, dann nur dadurch, dass Abdullah Öcalan die Möglichkeit bekommt, frei mit allen Seiten des Konfliktes zu kommunizieren. Auch die Führung der PKK hat mehrfach klargemacht und gesagt, solange es keine Möglichkeit der direkten Kommunikation mit Abdullah Öcalan gibt, solange er keine Möglichkeit hat, mit allen Teilen der Öffentlichkeit und allen Seiten des Konfliktes zu kommunizieren und vor allem keine direkte Kommunikation zwischen ihm und der PKK-Führung ermöglicht wird, kann man nicht von irgendwelchen Verhandlungen sprechen. Derzeit gibt es diese Art von Kontakt in der Form überhaupt nicht. Deswegen dürfen wir bei allen oberflächlichen Reden der Vertreter des türkischen Faschismus nicht vergessen, mit was man es hier zu tun hat, mit was für einem System man hier konfrontiert ist. Man darf nicht vergessen, wie der türkische Staat auch die letzten Phasen der Verhandlungen immer wieder für sich genutzt hat, nur um sich zu rüsten, sich vorzubereiten und mit sehr großer List auch versucht hat, diese Phasen gegen die kurdische Freiheitsbewegung zu nutzen, um dann nur letzten Endes wieder mit neuen Schlägen, mit neuen Feldzügen gegen die Bewegung vorzugehen. Das ist der Grund, weshalb es zu früh wäre, darüber zu urteilen und zu sagen, die Phase wird sich in diese oder in diese Richtung entwickeln. Ganz im Gegenteil. Alles ist möglich und alles liegt auf dem Tisch. Während der türkische Faschismus aber davon spricht, dass man für Frieden sorgen müsse, während Vertreter der Regierung davon sprechen, dass man eine Lösung bräuchte und so weiter und so fort, hat die türkische Luftwaffe seit dem 23. Oktober die befreiten Gebiete Nord- und Ostsyriens wieder einmal in Schutt und Asche gebombt. Laut ihren eigenen Angaben wurden über 500 Ziele bombardiert. Ob es tatsächlich so viele gewesen sind oder nicht, das wissen wir nicht, aber Hunderte von Zielen sind in Nord- und Ostsyrien bombardiert worden. Zivile Infrastruktur, die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung, die Stromversorgung der Bevölkerung, die Gasversorgung der Bevölkerung. Angriffe, die sich ganz klar gegen die Menschen in Nord- und Ostsyrien und gegen das System, das dort errichtet worden ist, richten, sind dort geführt worden und haben, während auf der einen Seite der türkische Staat, der türkische Faschismus eine Rhetorik verwendet, die versucht zu entspannen, die versucht auszusöhnen, noch einmal gezeigt, mit was für einem System man es hier zu tun hat und was die tatsächlichen Absichten des türkischen Faschismus sind. Auch jetzt zur Stunde dauert der Konflikt weiter an, dauern die Kämpfe weiter an und das Mitglied des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Kurdistans, Duran Kalkan, hat es vor wenigen Tagen in einem Interview mit dem Fernsehkanal Media Haber sehr, sehr klar zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, solange es keine Vereinbarungen gibt, die verbindlich unterzeichnet worden sind, solange geht der Krieg von jeder Seite aus weiter. Das bedeutet, die Guerilla setzt ihre Operationen weiter fort. Das bedeutet aber auch, dass der türkische Faschismus seine Angriffe weiter fortsetzen wird. Und ganz gleich, welche Rhetorik der Brüderlichkeit vielleicht Erdogan in den letzten Tagen immer wieder auch verwenden mag in der Öffentlichkeit, darf dennoch das nicht darüber hinwegtauschen, dass der Krieg mit aller Härte weiter fortgesetzt wird. Auch im Inland gab es in den letzten Wochen ganz im Gegenteil Entspannung, sondern weitere Festnahmen. Hunderte von Menschen wurden verhaftet. Zwangsverwalter wurden eingesetzt. Sogar in Istanbul, im Stadtteil Esenyurt, der unter Kontrolle der kemalistischen CHP gestanden ist. In diesem Stadtteil wurde der Bürgermeister der Stadt abgesetzt wegen angeblicher Verbindungen zur PKK und an seiner Stelle ein Zwangsverwalter eingesetzt. Also auch innenpolitisch steht die Rhetorik, die die Vertreter der Regierung auf der einen Seite ins Feld führen, im krassen Widerspruch zu ihrer tatsächlichen Praxis. Und deswegen darf man hier letzten Endes nicht nur darauf vertrauen, was gesagt wird. Wenn es Verhandlungen geben sollte, dann muss der türkische Staat zuallererst die nötigen Schritte unternehmen. Die kurdische Freiheitsbewegung hat es sehr, sehr klar gemacht. Sollte es zu Verhandlungen kommen, dann steht man selbst hinter Abdullah Öcalan. So waren die Erklärungen der letzten Wochen. Aber bevor man überhaupt darüber diskutieren kann, bevor überhaupt so etwas denkbar sein könnte, muss die Totalisolation aufgehoben werden, muss der türkische Staat zuerst Schritte unternehmen und erst dann ist es überhaupt möglich, über so etwas zu denken. Auch es wurde sehr, sehr klar gemacht von allen Seiten der kurdischen Freiheitsbewegung, von verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern der Bewegung, die in den letzten Wochen sich dazu geäußert haben, dass derzeit noch keinerlei Lösungsabsichten seitens des türkischen Regimes zu erkennen sind. Ganz im Gegenteil, der Krieg geht unvermindert weiter. Und das bedeutet natürlich auch,